Erdgas ist also eine der Grundenergien im Prinzip für das Thema Wärmeversorgung. Also sehr, sehr viele Haushalte, gerade in ländlichen Räumen, heizen direkt mit Erdgas. Niemand muss Angst haben, dass sich das für uns nicht mehr lohnt und wir schalten ab. Sondern unsere Botschaft ist ganz klar, wir sind in einer Transformation, Energiewende. Und wir sagen ganz klar zu jeder Kunde, wird bis zum letzten Tag versorgt.
Was passiert denn mit überflüssigen Gasnetzen? Werde ich sie denn doch irgendwie anders nutzen? Werden sie einfach nur stillgelegt? Müssen sie wieder rausgegraben werden? Und wer zahlt dann den Rückbau? Gibt es da schon eine Regel?
Klönschnack mit Tiefgang. Das ist Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.
Volker, Jens Spahn war stolz, relativ stolz kann man glaube ich sagen, dass sich seine Mutter noch kürzlich eine Ölheizung eingebaut hat. Wärst du auch stolz?
Nein.
Warum nicht?
Naja, sag mal so, es ist vielleicht zu kurz gedacht. Ich wäre nicht stolz, wenn ich die Entscheidung getroffen wäre. Ich will aber mich nicht anmaßen zu sagen, ob es für ihn jetzt die beste und einzigste Lösung gewesen ist. Ne? Warum wäre ich nicht stolz? Weil ich glaube, fossiles Öl und vielleicht auch die Derivate, die man heute vielleicht auch mit dem ökologisch grünen Anstrich kaufen kann, braucht man in einem Energiesystem morgen vielleicht gar nicht mehr. Und ich hätte mich eher auf eine langfristigere Lösung gestürzt, die eine bessere Verfügbarkeit für mich sicherstellt. Denn ich glaube, wenn ich heute in solche alte Technologie investiere, muss ich gewahr sein, dass ich wahrscheinlich in 10 Jahren nochmal neu investieren muss. Vielleicht sogar schon früher. Weil mir die Kosten über die Öl, was ich da verfügbar habe, einfach weglaufen und ich am Ende wieder an dem Thema Bezahlbarkeit stehe und stelle, hey, die Entscheidung war jetzt nicht die kostengünstigste für mich.
Okay, sind wir mal gespannt, ob Jens Spahn das in ein paar Jahren dann auch noch als gute Entscheidung empfindet. Auf jeden Fall schön, dass du da bist, Volker. Du warst schon mal bei uns. Die Folge werden wir unseren Zuhörern natürlich auch wieder verlinken, dass sie auch da unbedingt mal reinhören sollten. Und wir freuen uns auf eine weitere Folge mit dir.
Ja, freue mich auch hier zu sein. Hat Spaß gemacht beim letzten Mal. Lasst uns neu starten.
Genau, und wir freuen uns natürlich auch über jeden und jede, die uns heute wieder zuhört. Herzlich willkommen bei uns hier am Shift-Tisch. Wir haben was Leckeres gedeckt für Volker, Niklas und mich. Und vielleicht macht ihr es euch auch gemütlich und hört zu oder macht eine Runde Sport, wie ihr es am liebsten mögt. Wir sitzen hier wieder mit Volker Höfs zusammen, unser Gasexperte von der Hansegas, einer Tochter der Hansewerk AG. Die ausführlichere Vorstellung, die haben wir in einer anderen Folge gemacht, das machen wir jetzt nicht nochmal, aber glaubt uns, hier sitzt jemand, der weiß, was er sagt.
Genau, du bist der Gasexperte, wie Sanna schon sagte, und von Erdgas spricht man ja eigentlich immer als Brückentechnologie. Bei einer Brücke wäre es eigentlich immer ganz schön, wenn man die auch irgendwann überquert hat. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit dem Erdgasnetz? Und das ist das Thema, was uns heute beschäftigt, was wir mit dir besprechen wollen und am Ende hoffentlich wieder sehr, sehr viel schlauer sind wie beim letzten Mal, bei der letzten Folge mit dir. Magst du uns dazu am Anfang mal so den Status quo schildern? Wie sieht unser Erdgasnetz aus? Wie kann man sich das quasi vorstellen?
Lange Geschichte, ne? So eine Erdgasnetze, die wir heute betreiben, haben eine Geschichte, die weit über 100 Jahre geht. Ne? Also wir haben ja nicht nur ein Erdgasnetz, sondern wir haben gerade in den großen Städten wie Hamburg oder auch in Kiel ja mehrere Generationen von Gasnetzen schon in der Erde. Also wir haben ja alles schon mal erneuert. Und die alten Netze sind ja auch da geblieben, wo sie waren. Also wenn man mit einem guten Blick durch eine Stadt geht und wo eine große Baugrube ist, dann sieht man, wenn man weiß, worüber man spricht, über mehrere Generationen von Gasnetz. Also etwas, was wir schon uns sehr lange begleitet. Heute ist es so, dass wir in den 80er Jahren den Switch hatten, also von alten Materialien Stahl auf Polyethylen, PE. Und Polyethylen, also Plastikleitungen in der Erde, sind diese charakteristischen gelben Leitungen, die wir in der Erde haben, die also weit über 100 Jahre halten. Also wir reden heute über ein Gasnetz, was sehr, sehr modern, sehr effizient ausgebaut ist und vor allen Dingen aber auch eine hohe Anschlussdichte hat. Also eine Anschlussdichte heißt für uns, also wir erreichen sehr, sehr viele Haushalte in so einer Gemeinde. Also ein Netz, was heute also sehr effizient und sehr sicher, aber letzten Endes aber auch in der Qualität gut ist. Das heißt, woran bemesse ich Qualität? Aber wir haben wirklich extrem wenig Leckagen. Also im Sinne von EU-Methan-Reduktionsverordnung haben wir schon festgestellt, also dass wir kaum Leckagen haben, die Leitungen auch sehr dicht sind, also sehr modern sind. Also wir haben heute ein sehr sicheres Energienetz, was wir über viele, viele Jahre gut gepflegt haben und was eigentlich noch weit über 100 Jahre halten wird. Das ist so der Zustand, den wir heute haben, an dem wir immer noch investieren, immer weiter daran arbeiten. Aber ich glaube, wir haben ein unglaublich hohes Niveau, was Qualität angeht an der Stelle.
Leckagen heißt ungewollter Austritt von Erdgas.
Ne? Genau, so, also etwa durch Dritte, ne? Also wenn so man sich am Wochenende mal einen Bagger borgt und auf seinem Haushalt zu Hause dann mal ein Loch gräbt, oh, da ist ja doch eine Gasleitung. Also sowas meine ich mit Leckagen. Aber auch Leckagen, die einfach durch Alterung entstehen. Also dass mal irgendwas kaputt bricht oder irgendwas defekt ist, wo wir ja drüber laufen und kontrollieren, ist es dicht und dann feststellen, oh, da ist eine kleine Leckage, wir müssen reparieren. Das meine ich mit Leckagen.
Und welche Rolle spielt das Erdgas heute bei uns noch in der Energieversorgung?
Also maximal. Ne? Erdgas ist halt eine der Grundenergien im Prinzip für das Thema Wärmeversorgung. Also sehr, sehr viele Haushalte, gerade in ländlichen Räumen, heizen direkt mit Erdgas. Aber auch sehr viele Fernwärme- oder Nahwärmesysteme, die wir in größeren Städten haben oder größeren Gemeinden haben, haben heute die Energiebasis Erdgas. Also sind BHKWs dabei, die im Prinzip nicht nur Wärme machen, sondern auch Strom, die jetzt vermehrt auch auf Biogas umgestiegen sind, aber die Gas und unser Gasnetz eigentlich brauchen, um diese Wärme auch zu erzeugen. Also insofern aus dem heutigen Energiesystem ist Erdgas kaum wegzudenken.
Aber das heißt auch, dass Teile des Stroms, der bei uns aus der Steckdose kommt, auch über Erdgas produziert wurde?
Ja, da ist Erdgas im Spitzenlast. Oder aber BHKWs regional nicht in der größten Dimension haben, also beim Stromnetz, im Strommarkt hat im Prinzip die Erneuerbaren. Oder aber die eher ungeliebte Kohle, im Prinzip immer noch die maximale Dominanz, da spielt Erdgas nicht die größte Rolle, sondern eher so in kleineren dezentralen Lösungen, wo im Prinzip über einen BHKW, also einen Motor, wo im Prinzip Erdgas verbrannt wird in den Motor, wo Elektroenergie mit erzeugt wird und Wärme, also hohe Effizienz. Das ist eher eine dezentrale Lösung, die aber in den Gesamtenergiemarkt keine ganz allzu große Rolle spielt. Also so gliedert sich das heute auf, aber Erdgas ist da an ganz, ganz vielen Stellen in dem Markt.
Die Abkürzung BHKW, die müssen wir kurz den Zuhörern
nennen. Blockheizkraftwerk. Also das heißt also, man muss sich vorstellen, so ein stationärer Motor wie ein großer Schiffsdiesel, ein riesiger Motor, der im Prinzip nicht mit Diesel angetrieben wird, sondern mit Erdgas. Der funktioniert auch ganz genau so. Da geht ein Rohr rein, da wird der Diesel, also der Erdgas wird verbrannt mit der Zündkerze, so ganz konventionell. Daraus entsteht eine Drehbewegung, wo hinten ein Motor dran sitzt, ein Generator dran sitzt, der Strom produziert und gleichzeitig erzeugt durch die Verbrennung der ganze Motor ja Wärme. Und die wird ausgekoppelt und ins Wärmenetz eingespeist. Und das sind so modulare Anlagen, sehr kompakt, aber in der Energieausnutzung extrem effizient. Also besser, als es einfach nur zu verbrennen. Ne? Das ist einfach der Grund, warum man diese BHKWs benutzt, weil sie eben den höchsten Ausnutzungsgrad von diesem Produkt Erdgas generieren oder garantieren.
Okay, du hast uns gerade gesagt, dass Erdgas vor allem in der Wärmeversorgung eine Riesenrolle spielt. Und in der Folge, die Niklas vorhin schon mal angeteasert hatte, die wir mit dir schon mal aufgenommen haben, da haben wir darüber gesprochen, dass wir Erdgas auf jeden Fall nicht für alle Zeit für die Wärmeversorgung nutzen können aus Klimaschutzgründen und gleichzeitig aber auch Wasserstoff als Alternative vermutlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht das Erdgas dann ersetzen wird. Dann frage ich mich, haben denn unsere Erdgasnetze überhaupt noch eine Zukunft? Brauchen wir die noch?
Eine Nutzung haben wir jetzt gerade vergessen. Ne? Also wenn wir auf unseren Raum so gucken, dann sehen wir natürlich immer erst die Wärmenutzung. Ne? Aber in der Industrie hat Erdgas natürlich auch eine gigantische Bedeutung. Ne? Also der größte Kunde in Schleswig-Holstein ist die Firma Yara, die 1000 Megawatt Anschlussleistung haben. Also machen wir von den Dimensionen. Ne? Die brauchen Erdgas auch als Grundstoff, um ihre Produktion zu generieren und ich glaube, in der Hauptsache wird Erdgas heute in Deutschland auch für die Industrieproduktion benötigt. Also einer der Grundstoffe, um unsere Wertschöpfung im Land eigentlich zu generieren. Ne? Und dafür brauchen wir irgendwie in einer Form Ersatz, was natürlich nicht einfach ist. Ne? Insofern sind diese Netze heute von einer riesigen Bedeutung, aber ihr habt schon richtig erkannt, ne? Nicht jede Druckebene, so differenzieren wir das, wird für uns einfach im Morgen auch eine Rolle spielen. Da gibt es Hochdrucknetze, das sind Transportnetze, wo wir die Industrie und die eigentlichen Städte versorgen, also wo die großen Mengen von Nord nach Süd, Ost, West transportiert werden. Und dann gibt es niedrigere Druckebenen, also das ist Nieder- und Mitteldruck. Da sind dann teilweise nur noch so ein leichtes Lüftchen drin, also sehr geringe Drücke. Die sind aber in der Regel dann in der Ortsversorgung für die Kunden, für die einzelnen Häuser. Und das sind also Systeme, wo wir schon die Frage stellen können, welche Zukunft haben sie im Haus. Die großen Systeme, also Hochdruckebenen, ne, die werden auch über sehr lange Zeiten gebraucht, weil wir in der Industrie am Laufen halten. Ne? Und da geht es hauptsächlich um Kosten. Da können wir nicht einfach mal sagen, oh, wir stellen die jetzt um. Dahinter hängt ja immer eine riesen Wertschöpfungskette, die vor allen Dingen an Kosten hängt. Und da müssen wir eben aufpassen, dass Produkte, was auch immer wir produzieren in Deutschland, wirklich marktfähig bleiben. Insofern ist der Switch auf etwas Neues dort viel schwieriger, als sag mal so in einem Wärmemarkt, wo sowieso ein Therme irgendwann ersetzt werden muss, wo der Kunde natürlich eine neue Lösung suchen muss, wo vielleicht eine Wärmepumpe daherkommt, die passt gut. Das ist bei der Industrie noch eine ganz andere Nummer. Deswegen muss man diese Frage, welche Endlichkeit wirklich mal so differenzieren. Also die Höchstdruckebenen werden länger gebraucht. Die unteren Druckebenen werden vielleicht früher nicht mehr gebraucht oder weniger gebraucht, wie auch immer die Transformation dann aussieht.
Also die unteren Druckebenen sind dann für die Haushalte und die oberen dann für die Industrie.
So kann man das sagen. Also die oberen verbinden Orte, wir transportieren da Orte von Nord nach Süd. Also wirklich, wir schaffen da einfach erstmal die Versorgung, die Grundversorgung. Also wir bringen dieses Medium erstmal in die Fläche und die anderen, die niedrigeren Druckebenen, dienen dann dafür, im Prinzip das Gas auch zu den Kunden zu bringen, zu den Haushalten zu bringen, um diese Verteilung.
So wie das Stromnetz auch in verschiedene
Ebenen. Wir sprechen nicht ohne Grund über Verteilnetz und Transportnetz. Also das sind die zwei differenzierten Begriffe, die wir dann haben.
Also wird sich das Transportnetz wahrscheinlich über die Ankündigung freuen, dass wir rund 10 Gigawatt neue Gaskraftwerke ausschreiben werden und entsprechend wahrscheinlich auch bauen werden, so wie es unsere Bundesenergieministerin Katharina Reiche vorhat. Gleichzeitig hast du es aber auch schon angesprochen, wenn jetzt mehr und mehr Haushalte auf die Wärmepumpe umsteigen, dann werden die Verteilnetze womöglich das ein oder andere überflüssig werden, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, es zu betreiben.
Das ist falsch formuliert. Lohn würde ich nicht in den Vordergrund stellen. Also wir haben als Unternehmen nicht ohne Grund uns ganz klar auch unsere Wärmekonferenz hingestellt, sagen, ey, niemand muss Angst haben, dass sich das für uns nicht mehr lohnt und wir schalten ab. Sondern unsere Botschaft ist ganz klar, wir sind in einer Transformation, Energiewende. Und wir sagen ganz klar zu, jeder Kunde wird bis zum letzten Tag versorgt. Punkt. Und das, also nicht wir bestimmen, wann das zu Ende ist, sondern das Kundenbegehren wird bestimmen, wann wir zu einem Ende gehen. Und wir diskutieren leider Gott zu oft an diesem ganz Endepunkt. Was ist, wenn noch 5 Kunden im Netz sind? Was macht ihr dann? Und dann ist doch ineffizient. Na klar ist es das. Ne? Aber wir haben genug Zeit, bis zu diesem Punkt zu kommen. Und dann würden wir mit Kunden sprechen und auch Lösungen finden, dieses effiziente Ende auch abkürzen. Ne, aber so weit, da reden wir über 2045 plus. Also 2040, 45, je nachdem, wann in welchem Bundesland die Klimaneutralität erreicht werden soll. Ne? Also wir reden über sehr lange Zeiträume, bis wir dahin kommen. Und bis dahin haben wir dann eine Menge Transformation, wo wir, aber auch der Kunde sich im Prinzip neu ausrichten wird.
Neben unserem Bestreben, klimaneutral zu werden, gibt es ja sicherlich auch noch andere Faktoren, die sich auf unsere Erdgasnutzung auswirken. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an geopolitische Konflikte, die Erdgasabhängigkeit riskant machen. Hat auch was mit dem Klima zu tun, aber der Preis auf CO2 soll ja auch steigen und Erdgas ist nun mal mit CO2 verbunden. Wie schätzt du das ein? Wie groß sind dort die Wirkungen, uns vielleicht sogar relativ zügig vom Erdgas wegzutreiben?
Zügig ist so eine Frage, ne? Ich glaube, das ist eine der Learnings gewesen der Vergangenheit, dass Politik erkannt hat, dass sie mit so Vorgaben und Zwängen, ne, Menschen nicht unbedingt begeistert, sondern es geht vielmehr darum, Menschen mitzunehmen. Ich sage auch mal, ich würde es ganz krassisch formulieren, auch einen sozialen Frieden zu wahren, weil zu viel Verpflichtung führt nicht unbedingt zu Begeisterung, sondern eher zu Ablehnung. Also die Sensibilität wurde erkannt. Das, was du beschreibst, CO2-Umlage, ist natürlich eins der Mittel, wo im Prinzip zu steuern, ne? Dass also Erdgas über längere Frist unattraktiver wird. Und wenn man diesen Pfad so über die Jahre, jetzt wird ja immer so kolportiert, wie das in den nächsten Jahren steigen wird, wird im Prinzip immer Erdgas ein Scheibchen teurer und die Kostenparität und die Attraktivität zum Thema Wärmepumpe wird sich immer mehr verändern und angleichen. Und irgendwann kommt immer so ein Kipppunkt, wo die Kunden erkennen, jetzt ist die Wärmepumpe so dermaßen günstiger als Erdgas, ich entscheide mich. Und ich glaube, mit diesem CO2 als Steuerungselement können wir sehr bewusst, und ich hoffe, wir tun das bewusst, im Prinzip ein Stückchen weit auch das Tempo steuern, wie wir uns selbst motivieren, im Prinzip diesen Umstieg und diese Transformation auch selber vorzunehmen. Und ich sage ganz bewusst, und das ist ja auch sehr vorsichtig, ich glaube, da gehört sehr viel Intelligenz dazu, das so zu machen, dass wir uns selbst damit nicht überfordern. Und ich glaube, das war einer der Fehler der Vergangenheit, dass wir uns in der Dynamik nicht bewusst waren, was wir damit auslösen und dass wir uns vielleicht in der Dynamik und in der Erwartung, die wir uns selbst gestellt haben, ein Stückchen überfordert haben. Und ich hoffe, dass wir das jetzt mit dem nötigen Tempo, aber auch mit dem Hintergrund, es muss irgendwie bezahlbar bleiben, ne, treiben. Das wird jetzt ein Klimaschützer natürlich sehr kritisch sehen, weil er sagt, hey, also das, über das Thema Klimaschutz und wir haben hier große Katastrophe vor uns, da darf einfach unser eigenes Limit nicht das Thema sein. Wir müssen das so schnell wie möglich machen, ja. Aber wir lernen ja, ne, dass Menschen da letztendlich in anderen Zeiträumen und letztendlich auch in anderen Zwängen unterwegs sind und dieses Argument nicht verfängt, wenn ich mir das selber nicht leisten kann. Insofern bin ich selber damit sehr, 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 ich weiß selber nicht, was der bessere Weg ist und wie man das am intelligentesten anstellt. Ich hoffe darauf, dass wir klug genug sind, uns da sauber auch sauber zu steuern, dass wir einen guten Dialog haben und tatsächlich an der Grenze des Machbaren langgehen und letztendlich uns motivieren, letztendlich diesen Umstieg vorzunehmen. Und dafür ist das beste Element diese CO2-Bepreisung, die das Erdgasthema immer kontinuierlich teurer macht.
Mhm. Wir reden oft darüber, dass wir Erdgas durch Wasserstoff ersetzen können, aber wie sieht es denn eigentlich mit Biogas aus, was wir ja aus der Landwirtschaft vor allem bekommen könnten?
Auch so ein Thema. Ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, wir denken als Ingenieure immer in technischen Machbarkeiten. Ne? Und dieses Thema Biogas ist natürlich fantastisch. Ne? Wir haben das gleiche Molekül in dem gleichen System, also gleiche Methanmolekül wie fossil. Es ist identisch, CH4. Ob das nur aus biogener Erzeugung kommt oder aus fossil, ist kein Unterschied. Also fantastisch. Wir können das in unser System einbringen, wir können das in unsere Erdgasheizung verkaufen. Der Kunde muss nichts tun. Aber langfristig muss man sich die Frage stellen, ist das nachhaltig? Ist es nachhaltig vor dem Hintergrund der Verfügbarkeit? Ist es nachhaltig vor dem Hintergrund, dass wir weiterhin akzeptieren, dass es gigantische Maismonokulturen gibt? Ja, ist es nachhaltig vor dem Hintergrund, dass wir vermehrt das Gas aus dem Energiesystem herausnehmen, sprich aus der Stromproduktion? Ihr müsst euch vorstellen, so eine Biogasanlage läuft heute 8600 Stunden im Jahr kontinuierlich komplett durch. Völlig egal, ob die Sonne scheint, ob der Wind weht. 8600 Stunden Grundlast, die wir komplett Verfügbarkeit haben. Nehmt euch mal vor, diese Biogasanlagen gehen jetzt raus aus diesem Energiesystem und wir speisen sie ins Erdgasnetz ein. Was passiert denn eigentlich mit der Lücke, die die hinterlassen? Was passiert denn eigentlich mit dem Strom, der dann fehlt? Wo kommt denn der dann her? Aus dem Gaskraftwerk, was wir wieder neu bauen? Das kann man so nicht auflösen. Und die zweite Frage ist, der Bauer, der das jetzt macht, ne, speist in unser Erdgasnetz ein. Super. Er hat aber die Redundanz des fossilen Netzes. Das heißt, er hat einen überdimensionalen Markt. Ihr müsst euch vorstellen, die Erdgassysteme funktionieren ja so über die Druckebenen. Ich bin ja nicht limitiert auf irgendeine Region. Ich kann mein Gas da reinspeisen und vor dem Hintergrund, dass da immer überall Absatz ist, kriegt er auch kein gesamtes Jahr sein Biogas auch verkauft. Jetzt stellt euch das mal vor, dieses fossile Gasnetz gibt es nicht mehr. Und der ist limitiert auf eine kleine Kundengruppe, die drumherum ist. Wie will der da seine hohen Laufzeiten generieren? Wie will er sein ganzes Jahr, sein ganzes Gas da loswerden? Wie will er seine Bakterien in diesem Fermenter steuern, wenn wir jetzt zwischen Tag und Nacht, zwischen Sommer und Winter Riesenunterschiede haben in unserem Gasverbrauch? Oder das andere Thema ist, wenn wir solche kleinen Inseln mit Biogas haben, wie funktioniert das? Wir haben ja dann nur noch einen Anbieter. Heute sind wir ja gewohnt, hey, Verivox, wir können zwischen, weiß ich, 150 Anbietern in unserem Netz wählen und ich kann mir den günstigsten aussuchen. Wie ist denn das dann, wenn es nur noch einen Bauern gibt, der eine Gemeinde, ein Dorf, eine Region versorgt? Oder zwei oder drei, dann haben wir Monopole. Wollen wir das? Ich will sagen, Biogas ist heute gut, weil wir einfach relativ zügig dekarbonisieren. Das ist Best Case. Also heute muss man sich vorstellen, eine Hansegas ist da ein gutes Beispiel. Die wird in ein paar Jahren bis zu 20% ihres fossilen Gases durch Biogas ersetzen. Das ist ja noch eine Story, wo man sagt, ja, passt. Aber in das danach, wenn es dieses Gasnetz nicht mehr gibt und diesen riesigen Markt gibt, wo es eigentlich nur 20% zu substituieren gibt, ne? Was passiert denn da? Wie kann da Biogas eine Rolle spielen? Und das sehen wir ehrlich gesagt im Augenblick nicht. Und das Zweite ist, wir haben am Ende auch eine knappe Verfügbarkeit. Auch da kommen wir wieder an dem Thema, ist das eigentlich wirtschaftlich attraktiv? Und auch da haben wir unsere Zweifel, dass dieses biogene Gas tatsächlich in seinem Preis mit einer Wärmepumpe konkurrieren kann. Auch da haben wir Prognosen angestellt, stellen fest, dass also das Biogas ist nur in den absoluten Best-Best-Case konkurrenzfähig zu einer Wärmepumpe. Und so gesehen sehen wir auch da Schwierigkeiten, dass das im Morgen noch einen Markt haben könnte.
Das waren schon sehr, sehr viele Informationen. Sehr, sehr spannend. Es ist dadurch jetzt Zeit, wieder ein bisschen Auflockerung reinzubringen. Wir machen wieder unser bewährtes Shift-Quiz. Volker, du kennst das auch aus der letzten Folge, die wir mit dir gemacht haben. Fakt oder Fake, diesmal die Erdgas-Edition. Das heißt, ich lese dir Aussagen vor, du beantwortest sie dann gerne wieder mit Fakt oder Fake und eine ganz kurze Ausführung, warum Fakt oder Fake wäre auch noch dann super.
Bei dem Kuchen essen, ne?
Unbedingt. Die erste Aussage. Das deutsche Gasnetz kann ohne technische Anpassung sofort 100% Wasserstoff transportieren.
Also auf diese 100%-Frage muss ich Nein antworten. Aber ich würde aber sagen, ey, die Sprunghöhe, um das zu können, ist jetzt nicht so gigantisch, wie man eigentlich glaubt.
Okay. Erdgas ist von Natur aus geruchslos. Der typische Gasgeruch wird künstlich hinzugefügt.
Ist richtig. Also ist wirklich geruchloses Gas und wir nennen ein Odoriermittel, nennt sich das. Tetrahydrotheophen, um das mal chemisch auszudrücken, fügen wir hinzu.
Kannst du das Buschelbeeren sagen?
Abgekürzt THT.
Ja, aber nur, weil es auf meinem flauen Zettel steht.
Aber ich sag das richtig, du hast es nachlesen, ne? Wir führen also einen Geruchstoff dazu, damit es riechbar ist. Ne?
Ja, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass das der extra dafür hinzugefügt wird. Erdgasleitungen in Deutschland sind grundsätzlich nicht für Mischungen aus Erdgas und Wasserstoff geeignet.
Das ist fake. Also es gibt Überlegungen, ne? Wasserstoff auch dem Erdgas beizumischen. Und so in normalen Haushaltsthermen, so 10%, 15%, 20% sind möglich, auch mit der normalen Therme zu verbrennen. Die Frage ist es sinnvoll? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, nicht alles, was machbar ist, ist sinnvoll. Und hier auch die haben wir eigentlich für uns, auch, ich glaube auch der Markt erkannt, dass das im Augenblick nicht die sinnhafteste Lösung ist, für den noch sehr raren Wasserstoff, ihn da einfach beizumischen und einfach nur zu verbrennen.
Okay.
Weil einmal in der Mischung drin, kriege ich ihn nicht mehr extrahiert. Ne? Also es gibt dann nicht irgendwo einen Kunden, der nur den Wasserstoff aus diesem Rohr ziehen kann. Geht nicht. Ich habe dann immer die Mischung.
Mhm. Erdgas wird in Deutschland ausschließlich aus heimischer Förderung gewonnen.
Ja, total fake. Ne? Erdgas kommt heute in der Hauptsache aus Norwegen und vermehrt auch über LNG. Man darf durchaus kritisch sehen, ob der Weg und die Zusagen, die wir über die EU gemacht haben, jetzt auch vermehrt Erdgas aus LNG aus Amerika zu kaufen. Ob das jetzt ein guter Weg ist, aber die Begründung, warum wir das tun, hat ganz andere Gründe. Stichwort Zolldiskussion mit den USA und so weiter. Also man sollte da nicht zu schnell urteilen, weil auch aus Nöten geboren solche Entscheidungen getroffen sind. Man muss abwarten, wie langfristig sowas nachher funktioniert, müssen wir abwarten. Aber die Frage muss man umkehren. Ne? Das Erdgas stammt in den geringsten Anteil aus heimischer Produktion.
Hm. Ich glaube, das haben die meisten auch im Zuge der Energiekrise gemerkt, dass das nicht so ist, dass wir das leider nicht aus eigenen Quellen liefern können. Letzte These, die Umstellung von Erdgas auf Wasserstoff erfordert auch Anpassungen bei Haushaltsgeräten wie Heizung und Herden.
Ja, also hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, ne? Nur die wenigsten Geräte sind in der Lage, Wasserstoff einfach so umzustellen. Es gibt ein paar moderne Geräte, die können durch eine bauliche Umstellung das machen. Aber die Mehrzahl, ich glaube, hatte letztes Mal 95% gehabt, können das definitiv nicht. Also die müssen ausgetauscht werden, Punkt.
Wir haben heute von dir gelernt, dass die großen Transportnetze, dass wir die sicherlich noch sehr lange brauchen werden, aber dass es womöglich in den kleineren Verteilnetzen dazu kommen könnte, dass Gasnetze auch überflüssig werden. Und da haben wir uns gefragt, was passiert denn mit überflüssigen Gasnetzen? Werde ich sie denn doch irgendwie anders nutzen? Werden sie einfach nur stillgelegt? Müssen sie wieder rausgegraben werden? Gibt es da schon eine Regel?
Sagen wir so, das Energiewirtschaftsgesetz hat einen neuen Formulierungspassus bekommen, der das eigentlich beschreibt. Man muss jetzt mal einfach mal über die Sinnhaftigkeit nachdenken. Also grundsätzlich ja, auf die Frage erstmal beantwortet, wenn wir Netze nicht mehr brauchen, werden wir sie außer Betrieb nehmen. Also erstmal das Netz, also kein Gas mehr nachschieben, stilllegen. Und stilllegen heißt, dass wir das Gas, was ja auch eine gewisse Gefährdung für die Zukunft hat, aus diesen Netzen herausbringen, Stickstoff da einbringen und diese Netze erstmal sicher verwahren. Und dann kommt dann die große Frage Rückbau. Jetzt muss man sich einfach mal die Dimension vorstellen. Es ist nachhaltig, wenn wir einfach auch die Idee haben, ich sag mal so, für 300.000 Netzanschlüsse und zigtausend Kilometer Netze, ne, tatsächlich zu sagen, wir bauen das aus. Wir haben mal einen Kollegen gehabt, der arbeitet mit mir zusammen bei unseren südlichen Nachbarn, bei der Avacon. Der hat mal ausgerechnet, wie viele Mannjahre und Euros wir brauchen, um Netze zurückzubauen. Und ich sage ganz ehrlich, es ist nicht machbar vor dem Hintergrund von Ressourcen. Also wir haben ja gar nicht Dienstleister, die es machen könnten. Und B, auch vor dem Hintergrund der Emissionen, die wir verursachen. So ein Bagger funktioniert heute auch mit Diesel. Ne, also es ist kaum vorstellbar, dass wir die Netze in die Dimension zurückbauen. Also das heißt im Klartext, die Netze werden sicher verwahrt, bleiben in der Erde und im Ideal fällt uns in den nächsten 25 Jahren noch ein, wie wir sie nachnutzen können. Sei es als Schutzrohr, sei es für irgendwas anderes, was auch immer, was uns da einfallen wird, um im Prinzip noch eine sinnvolle Nutzung herbeizuführen. Und ich hatte es beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, dieses Mal schon erzählt, im Grunde haben wir ja heute schon mehrere Generationen von Gasnetzen in der Erde, ne, die heute noch da sind und im Grunde entsteht daraus natürlich eine Verpflichtung. Und ich glaube, für die Zukunft wird der praktischste Weg sein, dass wir uns verpflichten, Netze, die im Weg liegen. Also wenn eine Gemeinde eine neue Abwasserleitung baut oder irgendwo wird ein großes Gebäude gebaut, wo eine Straße errichtet wird und unsere Leitungen liegen im Weg, sind wir Eigentümer und werden natürlich die Verpflichtung haben, diese Netze im Morgen auch zurückzubauen. Aber ich glaube, ein generalisierter Rückbau unserer Netze wird so nicht passieren, weil es einfach nicht nachhaltig ist.
Das klingt auf jeden Fall ganz vernünftig zu sagen, da wo sie nicht stören, bleiben sie im Boden und da wo sie stören, müssen sie aber auch wieder raus.
Ja.
Und wer zahlt dann den Rückbau?
Gute Frage, ne? Das ist eigentlich gerade einer der Schlüsselmomente, die wir gerade haben. Das Thema taucht jetzt natürlich auf. Wir haben ja früher nie über Endlichkeit von Netzen gesprochen. Ne? Heute werden natürlich auch Unternehmen in der Wirtschaftlichkeit verpflichtet, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich mit diesen Rückstellkosten? Also was ist denn eigentlich mit den Rückbaukosten? Wie halten wir das vor? Müssen wir da schon Reserven aufbauen? Das findet jetzt gerade genau statt. Und ich glaube, der Gesetzgeber, sprich die Bundesnetzagentur, auch die Europäische Union, denkt gerade darüber nach, wie wir im Prinzip wen verpflichten, diese Rückbaukosten zu übernehmen. Und ich glaube, das wird sehr gemischt sein. Auch Kunden werden natürlich, wenn sie im Prinzip ihre Häuser komplett wieder neutralisiert haben, können vielleicht auch irgendwie einen Kostenanteil tragen müssen. Aber das ist momentan alles in der Diskussion. Und ich finde, sehr angemessen, sehr gut diskutiert. Da geht es auch darum, was ist für wen in der Form zumutbar? Und was kann man wirklich sinnhaft machen? Und ich finde es gut, dass gerade vor dem Hintergrund der Sinnhaftigkeit gerade die Diskussion stattfindet. Aber das ist gerade mein Tageswerk, in den letzten 14 Tagen, 3 Wochen darüber zu diskutieren, wie wir letztendlich uns vorbereiten auf diese Rückbauverpflichtungen, die wir ein Stückchen weit auch haben. Aber eben kein genereller Rückbau, sondern im Prinzip da, wo wir im Weg liegen, dass wir sie danach ausbauen. Was wir im Übrigen heute auch machen. Es ist heute auch ein Teil unseres Standardprozederes, wenn irgendwo Baumaßnahmen sind, auch alte Leitungen zurückzubauen. Also es ist nichts, was jetzt neu dazukommt. Das haben wir heute schon.
Wir wollen nochmal am Ende einen kleinen Ausblick nach vorne werfen, in die Zukunft. Und da sorgte der Energieversorger MVV aus Mannheim für Aufsehen, weil er ankündigte, dass das Gasnetz dort 2035 stillgelegt werden soll. Nun ist ja auch so, dass Schleswig-Holstein bis 2040 Klimaneutralität erlangen möchte. Und daraufhin sagte dann euer Pressesprecher von Hansewerk, dass ihr euch als Netzbetreiber auch an diesem Zeitrahmen orientiert und dass Teilnetze bis dahin dann auch stillgelegt werden könnten. Mhm. Allerdings müsste auch die Politik den Rahmen dafür schaffen. Mhm. Magst du uns das mal einordnen, was das mit Politik und Regulatorik auch so zusammenhängt?
Ja, ich finde einmal ein Satz ganz, ganz wichtig. Ne? Der Unterschied in Mannheim liegt fest. Bis 2035 machen wir das. Und ihr habt gehört, unser Pressesprecher, also Unternehmen, also auch ich, sage, wir könnten es tun. Also erstmal im Grunde sind diese Klimaschutzgesetze auch mit den Vorgaben der EU sind Gesetz. Also woran, wenn nicht daran, müssen wir, auch wir uns orientieren mit unserer eigenen Endlichkeit. Die Frage ist eben nur, sind diese Ziele realistisch erreichbar? Und ich bin mir, jetzt spricht mal der persönliche Volker, ne? Wenn wir zu einem Jahr 2040, 45, je nachdem in welchem Bundesland sind wir, 80% Klimaneutralität erreicht haben, vielleicht 90, da können wir unglaublich stolz sein. Die letzten 10% auch zu erreichen, wird uns aber unfassbar viel Kraft kosten, weil das dann einfach die Fälle sein werden, wo es nicht mehr so einfach geht, wo es vielleicht auch eine besondere Bedingung gibt, die den Kunden den Umstieg besonders schwer macht. Die Frage ist, so ein Ziel zu setzen, um es nicht zu verweichlichen, ne, um so klar zu sagen, 2045 erstmal Schluss mit fossiler Energie, finde ich total richtig. Die Realität wird sich am Machbaren orientieren. Deswegen glaube ich, wenn wir 80-90% erreicht haben, können wir schon, haben wir viel erreicht und der Rest wird dann länger dauern, vielleicht noch 5 oder 10 Jahre weiter. Wo ist das Problem? Und daran orientiert sich letztendlich unsere Aussage. Ne? Ich hatte es auch schon mal gesagt, ne? Wir wollen ja gar keine Vorgabe machen. Ne? Unser Job ist, Kunden zu versorgen und Kundenbedürfnisse letztendlich abzusichern, ne? Und das so effizient und kostengünstig wie möglich. Das heißt, aus der Verpflichtung, die wir haben, generiert auch unsere Botschaft, wir könnten unsere Netze stilllegen. Wir werden aber letztendlich Kunden so lange versorgen, wie es wirtschaftlich, aber auch für den Kunden attraktiv möglich und notwendig ist. Und deswegen sind wir da ein Stückchen weit flexibel. Heißt für uns aber auch flexibel zu bleiben, indem dass wir auch das Ende wirklich auch für uns an dem Kundenbedürfnis ausrichten und letztendlich unsere Netze so pflegen, dass wir auch noch darüber hinaus verfügbar sind. So insofern finde ich die Botschaft gut. Ich teile aber diese Botschaft von Mannheim nicht, weil wofür führt das eigentlich? Das führt nur zu Angst. Zu Angst, zu Druck, zu Handlungsdruck, wo Menschen sich ein Stückchen weit wieder gedrängt und überfordert fühlen. Ich finde das ehrlich persönlich nicht gut. Weil ich weiß auch nicht, wie Stadt Mannheim sich die Alternative eines Tages vorstellt. Ne? Für jeden Kunden, der davon betroffen sein könnte. Aber ich bin auch ehrlich, ich weiß auch gar nicht, welchen Anteil eine Gasversorgung in Mannheim hat. Na, vielleicht ist das ja auch nur 3 Straßen und relativ einfach in der Botschaft. Keine Ahnung. Ne? Deswegen habe ich auch da Respekt. Ich finde es aber sehr mutig, so etwas zu machen, weil in der heutigen Zeit solche finalen und vor allem ausschließenden Botschaften, ich glaube, gerade vor dem Veränderungsdruck, den wir heute haben, echt schwierig sind. Ich glaube, auch so lange Frist, so etwas so hart zu sagen, ist schon schwierig.
Nun gibt es manchmal den Wunsch, dass man sich einfach mal entscheidet. Ich denke da gerade an das Verbrenner aus und einfach mal zu sagen, jetzt setzen wir alles auf E-Mobilität und hören auf, über irgendwelche Wasserstoffautos oder sonstige E-Fuels zu reden. Aber das soll heute jetzt nicht unser Thema sein, sondern wir haben heute mit dir über Erdgas gesprochen, uns gefragt, ist das jetzt eine Brückentechnologie und ist diese Brücke irgendwann überquert? Haben uns gefragt, was passiert dann mit dem Netz, wenn wir den Erdgaskonsum beenden oder zumindest mal verringern? Und nur ist das ja so, dass die meisten Menschen, wenn sie Podcast hören, mit einem halben Ohr woanders sind, weil sie kochen, weil sie Sport machen oder. Und wenn du jetzt noch eine Botschaft an unsere Zuhörenden abgeben dürftest und jetzt alle nochmal zuhören, was wäre das dann?
Spitz die Ohren.
Ich würde mir jetzt die Kompetenz suchen, mit dem ich mal über mich, mein Haus, mein Gebäude, meine Technik, meinem Gebäude unterhalte, um einfach mal einen Plan zu machen, was will ich eigentlich für die Zukunft in meinem Haus machen. Weil ich glaube, viele Menschen beschäftigen sich da gar nicht in dem Maße. Für mich ist es natürlich mein Job. Aber für Bürger ist das einfach etwas Alltägliches. Und ich würde jeden auffordern, befasst euch heute einfach mal damit, was ihr wollt, welche Qualität euer Haus hat und was es an Möglichkeiten gibt. Und macht euch mal einfach mal einen ganz groben Plan, wie ihr eigentlich mit der Situation umgehen wollt. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man es für sich selber mal checkt. Was kann ich eigentlich auch tun? Und manchmal ist der Weg vielleicht gar nicht so schwierig. Und vielleicht geht es sogar mehr, als man heute denkt. Man muss sich nur mal mit beschäftigen. Das würde ich als meinen Appell machen. Ich glaube, es macht Spaß, auch mal für sich zu überlegen, welchen Beitrag kann ich leisten. Und ich glaube, das ist das, was wir alle tun wollten. So. In dem Zusammenhang vielleicht mein Papitum, ich werde im nächsten Jahr meine Erdgastherme rauswerfen und eine Wärmepumpe einbauen.
Prima, und das ist doch mal eine Ansage.
Und gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Volker, dass du dich ein weiteres Mal für uns gestellt hast, unseren Fragen super beantwortet hast. Wir haben auch wieder sehr, sehr viel gelernt. Das hat großen Spaß gemacht. Und wenn unsere Zuhörenden auch das, denke ich mal, merken, dass hier ganz, ganz viele Informationen fließen, dann kann ich euch nur raten, folgt uns in eurer Podcast-App, abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Folgt uns auf Instagram, shift_norm macht Zukunft. Dann wisst ihr immer, wenn eine neue Folge rauskommt und dass es hier ganz, ganz viel zu lernen gibt. Danke, Volker. Danke, Sandra auch.
Danke
unseren Zuhörenden.
Vielen Dank.
Und dann hören wir uns bald wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.